Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Die Bücher für junge Leser sollten heute eigentlich von der Leipziger Buchmesse kommen, aber das große Frühjahrstreffen der Buchbranche fällt aus. Deshalb sende ich heute wie gewohnt aus dem Kölner Studio und stelle Ihnen zwei Autorinnen vor, die gemeinsam haben, dass sie sehr erfolgreich sind. Die eine, Kirsten Boye, ist seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin und zugleich eine wichtige Stimme für die Leseförderung. Wir gratulieren Kirsten Boye gleich zum 70. Geburtstag. Und die andere Autorin, Sarah Jäger, die ist gerade mit ihrem Debütroman voll durchgestartet. Sarah Jägers Jugendroman Nach vorn, nach Süden war noch gar nicht erschienen, da war schon vom neuen Chick die Rede, in Anlehnung an Wolfgang Herrndorfs Roadmovie-Klassiker. Bei uns hier im Deutschlandfunk auf der Liste der besten 7 stand Sarah Jägers Jugendroman schon Anfang März. Da war er auch noch gar nicht lieferbar. Er liegt erst seit ein paar Tagen in den Buchhandlungen. Und den Kinder- und Jugendbuchpreis Lux des Monats März hat Sarah Jäger auch gleich bekommen. Viele Vorschusslorbeeren also, die man wohl auch erstmal aushalten muss, wenn man sich mit einem ersten Roman an die Öffentlichkeit traut. In Sarah Jägers Biografie stehen Dinge wie Callcenter-Agentin, Theaterpädagogin und umgeschulte Buchhändlerin. Als solche arbeitet sie auch derzeit in Essen. Sarah Jäger, ich stelle mir vor, dass man als Buchhändlerin, die jeden Tag viele Bücher von anderen in Händen hält, eine ganz schöne Hemmschwelle überwinden muss, um selbst ein Buch zu veröffentlichen. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt selbst eins vorlegen und dazu noch einen Jugendroman, dieses Genre, das ja von manchen ein bisschen belächelt wird?
Also erstmal, ich schreibe schon sehr lange und ich schreibe Romane und da möchte ich natürlich auch, dass sie veröffentlicht werden. Und erstmal ist das ja so abstrakt, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass der Roman dann irgendwann in der Buchhandlung liegt. Also es ist dann natürlich ein seltsames Gefühl, sein eigenes Buch zu verkaufen, aber natürlich auch ein sehr schönes Gefühl. Warum es ein Jugendbuch ist, das war am Anfang eigentlich gar nicht unbedingt geplant, dass ich jetzt ein Jugendbuch schreibe. Ich habe mich jetzt auch nicht hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch für Jugendliche. Es ist ein Buch übers Erwachsenwerden und so ist es dann ein Jugendbuch geworden.
Der Nukleus dieses Jugendromans, das ist der Hinterhof eines Pennymarktes in einer Ruhrgebietsstadt. Da hängen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um die es im Roman geht, ab. Da entstehen auch die treibenden Konflikte des Buches. Wieso dieser Penny-Hinterhof?
Vor diesem Buch habe ich einen anderen Roman geschrieben, der in diesem Viertel spielt, in dem die jugendlichen Protagonisten leben und der dann aber in erster Linie um dieses Viertel ging. Und in diesem Viertel gab es eben diesen Pennymarkt, der für mich eben Symbol von diesem Viertel und auch von dieser Ruhrgebietsstadt war. Weil als ich vor 20 Jahren nach Essen gezogen bin, bin ich in so ein Viertel gezogen und in diesem Viertel gab es einen kleinen Pennymarkt. Und den verbinde ich einfach sehr mit meiner Ankunft in Essen und mit diesem Viertel.
Ich habe das auch ein bisschen so als Zeichen der Tristesse ein bisschen dieses Viertels gelesen, denn die treffen sich halt nicht im Park oder auf dem Spielplatz oder wo man sich ja auch an schöneren Orten treffen kann, sondern in diesem Hinterhof.
Das auf jeden Fall, ja. Also es ist ein seltsamer Ort, wo sie sich zu Hause fühlen, das stimmt, ja.
Die arbeiten oder jobben zumindest ja auch alle da, zumindest die meisten. Einige kommen dann so als assoziierte Mitglieder dazu. Und diese Clique besteht ja aus am einen Ende so jugendlichen Kleinkriminellen und auf der anderen Seite der Erzählerin, die Studentin ist. Sollte diese Gruppe auch so ein Abbild des gesellschaftlichen Spektrums sein?
Auf jeden Fall des Spektrums dieses Viertels, in dem eben verschiedene Menschen zusammenleben. Das war mir schon wichtig, das in diesem Roman eben abzubilden und eben auch herauszufinden, wie unterschiedliche Menschen miteinander umgehen können und dass es oft gar nicht darum geht, beste Freunde zu werden, sondern auch eine Form von Solidarität untereinander aufzubauen und dass es mir darum in diesem Roman auch sehr ging.
Einer aus dem Hinterhof, Joe, der ist seit Monaten verschwunden. Als ihr Buch einsetzt, kommt dann Bewegung in die Sache. Marie, Joes Freundin oder Ex-Freundin, die will nicht länger warten. Bitte lesen Sie uns doch mal diese Passage, wo es dann losgehen soll, aus Nach vorn, nach Süden für uns vor, Frau Jäger.
Ich werde ihn suchen, sagt Marie. Ich werde Joe suchen. Alle nicken, als hätten sie nur darauf gewartet, dass Marie diesen Satz ausspricht, als sei es nur eine Frage der Zeit gewesen. Auch ich nicke. Dabei habe ich gar nicht darauf gewartet. Seit 6 Monaten ist Joe verschwunden. Er wurde nicht entführt, er wurde nicht verschleppt, er ist einfach abgehauen. Will ein Mensch dazugehören, dann muss er im Hinterhof abhängen. So lautet die erste Regel. Wenn Joe wieder zu uns gehören will, dann soll er gefälligst zurückkommen. Freiwillig, ohne Suchkommando und ohne Empfangskomitee, ohne Blaskapelle und ohne tränennasse Taschentücher. Wir alle starren auf den Liegestuhl, der so fröhlich gestreift in unserer Mitte steht. Und ich muss plötzlich an all die Kindergeburtstage denken, an immer wieder nach Jerusalem. Doch diesmal ist es anders. Wer sich zuerst auf den Liegestuhl setzt, der ist raus. Wer sich zuerst setzt, der hat verloren. Der hat diesen Sommer für immer verloren. Ich hätte ein Auto und einen Führerschein. Ich gucke in die Runde, um herauszufinden, wer das gesagt hat. Und stelle dann fest, dass ich es gewesen bin.
Ein Ausschnitt aus Nach vorn, nach Süden, dem Jugendroman von Sarah Jäger. Drei der Jugendlichen aus dem Hinterhof, Marie, Chan und die Erzählerin Entenarsch, die brechen dann tatsächlich auf, um Joe zu suchen, aber aus ganz verschiedenen Motiven.
Ja.
Vielleicht sagen Sie dazu ein bisschen was.
Marie macht sich natürlich auf die Suche, weil sie Joe wiederfinden will, weil sie immer noch an ihm hängt, weil sie Gefühle hat. Bei Jan ist es so, er ist der beste Freund von Joe und geht deswegen auf die Suche, will aber auch Marie nicht alleine lassen auf der Suche. Und bei Entenarsch ist es so, dass sie, wie jetzt in dem Text auch schon vorkam, sich mit Joe gar nicht verstanden hat. Aber sie hat schon das Gefühl, wenn es gerade losgeht, wenn es was zu erleben gibt, wenn es ein Abenteuer gibt, dann muss sie damit auf die Reise gehen und nicht da weiter im Hinterhof abhängen. Und aus dem Grund entscheidet sie sich, mit auf die Reise zu gehen.
Und sie hat noch so eine eigene Verstrickung in diese Geschichte mit Joes Verschwinden, die wir vielleicht hier nicht verraten, genau. Aber die natürlich einiges Pulver auch in die Geschichte bringt. Bleiben wir noch kurz bei Entenarsch, von der wir erst ganz am Schluss des Buches erfahren, dass sie eigentlich Lena heißt. In der Verlagsankündigung von Rowohlt, da werden Sie mit den Worten zitiert, Frau Jäger, ursprünglich war sie nur die Randfigur in einer Geschichte, jetzt ist sie die Heldin meines Romans. Was hat diese Lena denn Besonderes, dass sie es bei Ihnen zur Hauptfigur geschafft hat?
Als ich den ersten Roman, der nicht veröffentlicht ist, als ich den geschrieben habe und fertig geschrieben habe, ging es eben darum, was schreibe ich als Nächste. Und Entenarsch kam in dem Roman wirklich nur ganz am Rande in dem Pennymarkt vor. Die ist ein-, zweimal durchs Bild gegangen. Und irgendwie habe ich auch gedacht, nee, jetzt muss ich auch mal rausfinden, wenn ich schon eine Figur so nenne, wer ist die überhaupt? Und das fand ich dann sehr spannend herauszufinden. Dass ich da eine Figur, die ich ja nicht sonderlich beachtet habe bei diesem ersten Roman, die wirklich nur Statistin war, die auf einmal in den Fokus zu setzen, das fand ich wahnsinnig spannend. Und sie ist mir dann ja auch über die Zeit sehr nahe gekommen.
Und hatten Sie schon eine Idee davon, wer sie ist, oder mussten Sie sie selbst beim Schreiben dann entdecken und entwickeln?
Ich habe sie schon entdeckt. Also gerade so die ersten 30 Seiten, da habe ich schon ein paar Monate gebraucht, weil ich immer Ansätze gemacht habe. Sie hieß ja nun mal Entenarsch, wo ich mal das Gefühl habe, ich muss mich dafür entschuldigen, auch bei ihr. Und wie geht sie damit um? Also was ist die Haltung dazu erstmal? Und das erstmal rauszufinden, so einen Ton für sie rauszufinden, da habe ich ein paar Monate für gebraucht.
Ja, der Roman dreht sich ja letztlich darum, dass sie diesen Namen loswerden möchte, der ihr Spitzname im Hinterhof des Pennymarktes ist. Und sie möchte eben Lena genannt werden, aber dafür braucht es eben das ganze Buch. Obwohl Sie ja durchaus auch viel Macken und Schwächen Ihrer Figuren beschreiben, Frau Jäger, ich hatte immer das Gefühl, diesen Figuren allen, also so unsympathisch sie zum Teil auch sind, ganz nah zu sein. Wie würden Sie Ihre Haltung zu Ihren Figuren beschreiben?
Ich liebe sie alle. Also, ich glaube, das könnte ich gar nicht anders. Also es geht mir schon immer darum, worum es auch für mich in dem Roman geht, um Solidarität, dass ich genauso den Figuren gegenüber solidarisch bin. Auch wenn ich nicht alles verstehe oder nicht alles gutheiße, geht es schon darum, dass ich diese Figuren auf jeden Fall nicht verrate und solidarisch gegenüber denen bin.
Solidarität ist ein großes Thema in Ihrem Buch Liebe, Freundschaft, Verrat. Und trotzdem ist es sehr witzig. Also vor allem Entenarsch, die wir jetzt weiter so nennen müssen, weil das der Name im Buch ist, die verfügt über viel Selbstironie. Einer meiner Lieblingssätze ist, und den sagt eben die Erzählerin, man feiert sich immer als einzigartiges Geschöpf, aber am Ende zieht man sich Wandersandalen an und fotografiert den Dom. Noch so ein schöner Satz, es ist Dienstagabend und ich fühle mich wie ein Nebensatz. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ist Humor für diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen so der Rettungsanker vor ihrer Verzweiflung?
Bei Entenarsch ist das bestimmt auch so. Beziehungsweise es ist dann halt immer so eine pointierte Beschreibung der Wirklichkeit, wie sie die sehen. Und was ich aber bei dem ersten Satz erstaunlich finde mit diesen Wandersandalen, ich habe es einer Freundin zu lesen gegeben und sie sagte, bei dem Satz musste sie weinen. Also sie ist schon älter und sie hat sich da so erkannt in dem Satz. Und von daher glaube ich, dass eben der Humor und die Traurigkeit und der Schmerz da oft sehr beieinander liegen. Also genau wie mit dem Nebensatz. Natürlich ist das witzig, aber es geht ja auch darum, dass sie irgendwie das Gefühl hat, sie macht nicht wirklich Sinn. Ja, deswegen liegt das für mich immer sehr nah beieinander.
Warum spielt das Buch eigentlich in einem brüllend heißen Sommer? Der Corsa hat keine Klimaanlage, in dem die Jugendlichen aufbrechen. Wollten Sie den Ausnahmezustand noch betonen?
Für mich war schon Sommer 2018. Also durch den Sommer bin ich gefahren und der war wahnsinnig heiß. Von daher, klar, wollte ich die natürlich dann noch in eine Ausnahmesituation bringen. Also gerade als sie losfahren, als Jeanne und Marie eben von Entenarsch eher genervt sind, war es mir schon wichtig, sie dann eben noch weiter in eine Ausnahmesituation zu bringen. Und deswegen habe ich denen keine Klimaanlage gegeben.
Ja. In Ihrem Buch, Frau Jäger, steckt ja so einiges. Entwicklungsroman, Freundschaftsgeschichte, Roadmovie nicht zuletzt. Warum brauchte es noch eine Liebesgeschichte oder sogar mehrere?
Weil ich das mag. Die Liebesgeschichte, um die es da geht, die ist ja sehr zart in Ansätzen. Und ich glaube aber, wenn ich an meine Jugend denke, dass halt die Liebe immer eine Rolle gespielt hat. Und deswegen konnte ich die da jetzt auch nicht weglassen. Und ich finde das ja dann ja auch mal spannend, wie so die Dynamiken sich entwickeln. Und es ist ja auch ein Antrieb für Entenarsch. Also man erfährt dann eben, was noch für Gründe da sind, warum sie sich auf die Reise begibt. Und deswegen war es eben auch in der Motivation von Entenarsch begründet.
Und auf so einer Reise passiert ja auch einiges. Da gerät genau. Ja auch einiges in Bewegung, was man sich vorher vielleicht nicht so gedacht hat.
Ja.
Jetzt ist Ihr Buch noch gar nicht erschienen gewesen. Da wurden schon Vergleiche zu Chick von Wolfgang Herrndorf gezogen. Der Klassiker unter den jugendlichen Roadmovies. Auf jeden Fall ist es ein großer Erfolg. Macht das Druck oder sitzen Sie schon ganz entspannt am nächsten Projekt?
Also jetzt der Vergleich mit Chick, der liegt nahe. Bei mir geht es auch um junge Menschen, die in einem Auto sitzen und unterwegs sind. Und ich glaube, dann hört es schon auf. Und deswegen würde ich mich da gar nicht weiter mit ihm vergleichen wollen. Und das macht mir auch keinen Druck, weil Chick für mich wirklich ein Klassiker ist, mit dem ich mich gar nicht vergleichen will. Da habe ich eigentlich keinen Druck, weil ich es schon wahnsinnig schön für mich finde, dass dieses Buch gedruckt wurde und jetzt in den Buchhandlungen liegt.
Die Essener Autorin Sarah Jäger im Gespräch über ihren Jugendroman Nach vorn nach Süden. Er ist bei Rowohlt Rotfuchs erschienen. Der Verlag empfiehlt die Lektüre ab 14 Jahren. Auch Kirsten Boye war schon mit ihrem Debüt sehr erfolgreich, so wie Sarah Jäger. Kirsten Boyes erstes Buch erschien 1985. Es hieß Paule ist ein Glücksgriff und erwies sich auch für die Autorin als solcher. Seitdem hat Kirsten Boye mehr als 100 Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht. Ihre bekanntesten Titel dürften Der kleine Ritter Tränk, Die Möwenweg und die Lena-Reihe sowie die Tabu-Detektivgeschichten sein. Kirsten Boye schreibt aber nicht nur, sie engagiert sich auch sehr fürs Lesen und für Kinder. Die von ihr mitbegründete Möwenweg-Stiftung betreut Projekte unter anderem für AIDS-Waisen in Afrika. Sie hat die Hamburger Erklärung mitinitiiert, die fordert, jedes Kind muss lesen lernen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat ihr vergangenes Jahr die Plakette Förderin des Buches verliehen. Kirsten Boye ist Hamburger Ehrenbürgerin und die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Am 19. März wird Kirsten Boye 70 Jahre alt. Ursula Nowak hat mit ihr über ihre beiden aktuellen Bücher und über ihr Engagement für die Leseförderung gesprochen.
Geschichten beflügeln die Fantasie. Sie können trösten, ermuntern oder auch Probleme aufzeigen. Sie ermöglichen, sich in die Gefühle und Gedanken anderer hineinzuversetzen. Besonders beim Lesen bleibt viel Raum für eigene Vorstellungen. Macht Lesen daher empathischer? Ist Lesen wichtig für unsere Demokratie? Diese und andere Fragen stellt Kirsten Boye in ihrem aktuellen Buch »Das Lesen und ich«. Anlässlich ihres 70. Geburtstages erscheint damit ihr persönlichstes Plädoyer fürs Lesen. Sie schildert, wie sie als Kind in einem eher bildungsfernen Haushalt das Lesen entdeckte und erinnert sich an ihre ersten Kinderbuchlektüren. Besonders liebte sie Astrid Lindgren. Mit ihren Geschichten über Bullabü hat Boye sich lesend an ihren Glücksort geträumt, fern von der heimatlichen Großstadt. Bücher waren ein wichtiger Bestandteil ihrer Kindheit.
Für mich war Lesen wie Magie. Genau darum wünsche ich auch heute möglichst vielen Kindern diese Leseleidenschaft. Vor allem Kindern wie mir, deren Eltern ihnen in der Schule nicht helfen und die auch keine Nachhilfe bezahlen können. Wer weiß denn, was sie dadurch noch alles erreichen könnten? Und was das möglicherweise für die Gesellschaft insgesamt bedeuten würde?
Nach Boyes Auffassung beginnt das Lesen nicht erst in der Schule, sondern bereits im frühen Kindesalter. Lesestart und Buchstart 4,5 heißen von ihr unterstützte Projekte. Kleinkinder und Eltern werden mit Bilderbüchern und Broschüren zur Leseförderung versorgt. Auch auf der politischen Bühne ist Boye aktiv. Sie sammelt Unterschriften für eine Petition an das Bildungsministerium für das Projekt Hamburger Erklärung. Ziel ist, jedes Kind muss lesen lernen und zwar so, dass es auch versteht, was es da liest. Kirsten Boye macht damit auf die fehlende Lesekompetenz vieler Kinder und Jugendlicher aufmerksam.
Denn Lesen, davon bin ich überzeugt, ist nicht altmodisch. Bücher sind nicht altmodisch, im Gegenteil. Wenn wir weiterhin so tun, verweigern wir vielen Kindern, vor allem solchen aus benachteiligten Familien, eine Zukunft, auf die sie ebenso einen Anspruch hätten wie Kinder aus Elternhäusern, in denen alle Türen für sie aufgestoßen werden. Und indem wir ihnen diese Zukunft verweigern, verweigern wir uns allen eine glücklichere, klügere, gerechtere Gesellschaft und eine bessere Welt. Das klingt nach ein bisschen sehr viel Pathos. Manchmal, da bin ich mir sicher, ist Pathos haargenau richtig.
Pathetisch wird Kirsten Boye nur, wenn es um ihre Leidenschaft, das Lesen und die Kinderliteratur geht. Sie selbst ist eher eine zurückhaltende Person und bescheiden trotz ihrer vielen Preise und Auszeichnungen. Ein Lob ihrer persönlichen Leistung wehrt sie eher ab. Sie ist bescheiden, wenn es ihre Person betrifft, aber nicht, wenn es um Kinderliteratur geht, die nach ihrer Ansicht im allgemeinen Feuilleton nicht genug beachtet wird. Boye hat dafür nicht nur literaturästhetische Gründe, sondern fordert damit auch, der Kinderwelt im gesellschaftlichen Bewusstsein stärkere Bedeutung zuzumessen. Kinder lernen durch Vorbilder und Bücher können nach Kirsten Boyes Auffassung dazu einen wichtigen Beitrag leisten.
Als Leserin bin ich ständig in den Köpfen anderer Menschen unterwegs. Mein Wissen darüber, vielleicht auch mein Verständnis, wie Menschen in verschiedensten Situationen denken und fühlen, wächst mit jedem Buch. Und das sollte nicht meine Fähigkeit steigern, andere Menschen auch im Leben zu verstehen? Das, was man generell Empathie nennt?
Kirsten Boye hat sich nie vor unbequemen Themen gescheut, wie beispielsweise dem Zerbrechen und neuen Zusammenwachsen von Familien, Depression, Diskriminierung, Obdachlosigkeit oder Gewalt gegen und unter Kindern. Ihre Geschichten handeln vom Alltag der Kinder. Häufig lässt sie ihre Helden selbst sprechen und erzählt die Geschichte aus deren Perspektive. Kirsten Boye erinnert sich genau an ihre eigene Kindheit, an die Gefühle und Gerüche, Freuden, Sorgen und Ängste, die ganze Gedankenwelt eines Kindes. Es gelingt ihr, Kinder und Vorlesende mit viel Humor zu begeistern. Und auch darin lässt sie sich durchaus vergleichen mit ihrem Vorbild Astrid Lindgren. Boye ist auch der Austausch mit ihren Lesern wichtig, entweder im Gespräch, bei Lesungen oder über Instagram und Facebook. Das ist sicher einer der Gründe, weshalb es ihr gelingt, in ihren Büchern den unterschiedlichen Lesealtern entsprechend mit Wortwahl und Rhythmus den richtigen Ton zu treffen. Im Gespräch formuliert Kirsten Boye, was nach ihrer Meinung ein gutes Kinderbuch ausmacht.
Ich glaube, das ganz Entscheidende bei Kinderbüchern ist vor allen Dingen, dass sie Kindern Spaß machen. Punkt. Ich denke, das Entscheidende ist eben, beim Erzählen diesen jeweiligen Entwicklungsstand zu treffen und so zu erzählen, dass sowohl der Erfahrungshintergrund, den die Kinder jeweils haben, als auch die Lese- und Vorleseerfahrung, die sie haben, berücksichtigt werden.
Ein wunderbares Buch zum Vorlesen ist Kirsten Boyes im vergangenen Jahr erschienenes »Vom Fuchs, der ein Reh sein wollte«. Ein kleiner Fuchs verliert bei einem großen Feuer im Wald seine Eltern und wird von einer Rehmutter aufgenommen. Blauauge nennen ihn alle. Er ist ängstlich und gibt sich große Mühe, sich der neuen Rehfamilie anzupassen. Doch als der Fuchs älter wird, fürchten ihn die Rehe und schicken ihn weg. Schließlich haben alle Tiere Angst vor dem Fuchs, denn dieser gilt als hinterlistig und gefährlich. Die Geschichte wird aus der Ich-Perspektive erzählt und in eine Rahmenhandlung eingebettet. Der Uhu hat dem Erzähler eine Geschichte erzählt und die soll folgendermaßen aussehen.
Eine gute Geschichte muss mindestens 1000 Wörter haben, sagt der Uhu, und der muss es wissen, denn er ist das schlaueste, weiseste Tier und der beste Geschichtenerzähler zwischen Sommerwiese und Winterwald. Und spannend muss eine Geschichte sein, sagt der Uhu, und lustig und manchmal, aber wirklich nur manchmal, auch ein kleines bisschen traurig. Nur ein ganz kleines bisschen, versprochen. Und am Ende müssen alle wieder fröhlich sein.
Mit dieser Einleitung beruhigt Kirsten Boye gleich zu Anfang der Geschichte ihre Leser, da der Verlust der Eltern ein beängstigendes Thema für Kinder ist. Mit dem Erzähler, der den Leser anspricht und mögliche Wendungen zum Fortgang der Geschichte thematisiert, schafft Kirsten Boye immer wieder Variationen möglicher Lösungen. Auch Wünsche werden thematisiert, deren Erfüllung man, wie im Leben, erhoffen, aber nicht erwarten kann. Die Geschichte folgt mit dem Grundmuster menschlichen Verhaltens am Beispiel der Tiere der Tradition einer Fabel. Aber der Duktus ist ein anderer, denn Kirsten Boye erteilt keine Lehre, sondern wirft Fragen auf. Wo kann ein entwurzeltes Fuchskind am besten leben? Soll der Fuchs sich anpassen? Funktioniert das überhaupt? Und was kann man gegen Vorurteile machen? Nachdem der Fuchs zu Beginn ängstlich und klein den Rehen unterlegen war, dreht Kirsten Boye die Verhältnisse geschickt um. Der Fuchs wird zum Retter seiner Rehfamilie und das gerade, weil er listig und schlau ist. An die Stelle von Vorurteilen tritt Respekt vor dem Fremden.
Da bleibt Vielpunkt mit einem Ruck stehen. Und dann kommt er sogar noch einmal zurückgesprungen. Blauauge, Blauauge, kleiner Fuchs, du wirst mir so fehlen. Denn weißt du was? Ein Reh bist du nicht geworden. Und das ist ja auch richtig so. Jeder darf sein, wer er ist. Aber auch wenn wir alle ganz verschieden sind, können wir doch trotzdem allerbeste Freunde sein.
Kirsten Boye ist mit ihrem aktuellen Kinderbuch Vom Fuchs, der ein Reh sein wollte, eine wunderbare Geschichte über Freundschaft gelungen. Das Buch ist anrührend und stimmungsvoll illustriert von Barbara Scholz. Mit klarem Strich und kräftigen Farben blicken alle Wesen mit fragenden und interessierten großen Augen auf ihre Umgebung. Mit viel Empathie erzählt Kirsten Boye von Ausgrenzung und verletzten Gefühlen, wenn man abgewiesen wird und die Gründe nicht versteht. Kirsten Boye hat mit ihrer Hauptfigur, dem Fuchs, einen mutigen und sehr sozialen Charakter geschaffen. Eine leise Hoffnung ist damit verbunden. Kirsten Boye?
Bei Kindern werden einfach Grundsteine gelegt und Grundüberzeugungen gefestigt. Und Bücher schaffen vielleicht so eine Folie, vor der sie dann alles, was sie später erleben, betrachten und mit der sie das abgleichen. Also ein kleiner Fuchs gibt niemals auf. Das ist so ein Satz, den jedes Kind sicherlich sich immer mal wieder ins Bewusstsein rufen kann. Ich bin da nicht so ganz optimistisch, was ein einzelnes Buch betrifft. Aber in der Summe, glaube ich, können Geschichten da eine ganze Menge leisten.
Kirsten Boye betont mit ihrem aktuellen Buch »Das Lesen und ich« die Bedeutung des Lesens und weist auf die Folgen fehlender Lesefähigkeit hin. Sie unterstützt Projekte und engagiert sich in der Politik, um die Lesekompetenz zu fördern. In ihren Büchern widmet sie sich vielseitigen Themen und hat den Erfahrungshorizont der entsprechenden Altersgruppen im Blick. Unermüdlich weist sie auf die Bedeutung der Kinder im gesellschaftlichen Bewusstsein hin und engagiert sich für das Lesen als wichtige Schlüsselqualifikation Heranwachsender.
Ursula Nowak sprach mit Kirsten Boye über ihre Leseförderung und über Kirsten Boyes aktuelle Bücher. Das Lesen und ich heißt ihre gerade erschienene Streitschrift, ein Essay, der sicher für Jugendliche genauso aufschlussreich ist wie für Erwachsene. Und das aktuelle Kinderbuch von Kirsten Boye heißt »Der Fuchs, der ein Reh sein wollte«, empfohlen ab 6 Jahren. Barbara Scholz hat es illustriert. Beide Bücher sind bei Oettinger erschienen. In der vergangenen Woche sind die Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis bekannt gegeben worden, auch eine Form der Leseförderung, in dem der Arbeitskreis für Jugendliteratur für gute Kinder- und Jugendbücher Öffentlichkeit schafft und Preisgelder an die Gewinner vergibt. Außerdem hilft der Deutsche Jugendliteraturpreis bei der Orientierung auf dem Buchmarkt. 29 Titel in 4 Sparten sind nominiert, die kann ich Ihnen jetzt nicht alle nennen. 2 Autorinnen und ein Autor sind für den Sonderpreis Neue Talente im Rennen. Sie finden die nominierten Titel und AutorInnen auf der Seite www.jugendliteratur.org. Und so viel kann ich sagen, viele davon sind alte Bekannte. Wenn Sie also noch weitere Orientierung wünschen, dann können Sie Rezensionen zu manchen der nominierten Bücher auf unserer Sendungsseite nachlesen oder nachhören, www.deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Dort finden Sie natürlich auch den Beitrag zu Kirsten Boyes 70. Geburtstag. Und das waren die Bücher für junge Leser. Im Anschluss folgt jetzt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Ein schönes Wochenende.